NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
4. September 1811. Der Geburtstag des Glasbläsers und Glasaugenherstellers Ludwig Müller-Uri.
Ein seltsames Dokument.
Wir haben hier seinen Reisepass mit einer schönen Beschreibung, weil es ja noch keine Fotos auf Pässen gab.
Einer schwer leserlichen Beschreibung. Olivia Zorn strengt sich an.
Gesichtsfarbe gesund, Augenbraue braun wahrscheinlich.
Sie hat diesen Reisepass ins Ägyptische Museum nach Berlin geholt.
Ich bin stellvertretende Direktorin des Ägyptischen Museums und der Papyrussammlung.
Dabei hat dies Dokument mit Ägyptern wenig und mit Papyri so rein gar nichts zu tun.
Augenbrauen.
Augenbrauen.
Nase stark.
Nase stark.
Mund.
Mund.
Das kann ich jetzt gar nicht lesen.
Der Reisepass wurde ausgestellt am
23. November 1849. Bart.
Braun.
Ja, wenn man kein Foto hat.
Kinn.
Länglich.
Das Geburtsdatum des Reisenden.
4. September 1811.
Also heute vor 200 Jahren. Seinen Namen gibt der Mann nicht vollständig an.
Das ist ja schlimm.
Ludwig Müller.
Vollständig heißt er Ludwig Müller-Uri.
Beruf?
Glaskünstler.
Ziel der Reise?
Paris.
Die Reise des Herrn Müller-Uri dient nur einem Zweck. Er will lernen, anderen schöne Augen zu machen. Und dazu gibt es angeblich keinen besseren Ort als Paris.
Die schönsten künstlichen Augen werden in Paris verfertigt. Von weit geringerem Werte sind die von Venedig.
Heißt es in einem Handbuch der Augenheilkunde aus dem Jahre 1830. Paris, die Hauptstadt der künstlichen Augenlichter. Die will Müller-Uri kopieren. Ihm geht es um Werksspionage.
Das hier sind die französischen Augen, also die Anfänge.
Aus einer Vitrine schauen sie den Museumsbesucher an. Müller-Uris Vorbilder, eine stattliche Sammlung an Prothesen für Menschen, die durch Unfall oder Krankheit ein Auge verloren haben.
Mit eines der ältesten Emaille-Augen kann man hier sehen, die aber eben vom Tragekomfort nicht so schön waren und vor allen Dingen auch nicht das Glänzende hatten. Sie wirkten noch nicht so lebendig wie die späteren Glasaugen.
Die Glasaugen, die Ludwig Müller-Uri später selbst fertigen wird, die ihn zum Stammvater einer ganzen Berufsgruppe werden lassen. Jetzt liegen sie im Museum, gleich neben Augen, die schon seit Jahrtausenden in die Welt blicken.
Das sind ägyptische Augen.
Kunstaugen, Augenkunst heißt die Ausstellung.
Die stammen von Skulpturen, Steinskulpturen, Holzskulpturen bzw. von Mumienkartonagen.
Es geht um das Bemühen der Menschen, möglichst realistische Augen herzustellen.
Für die Ägypter waren Glasaugen so real wie ein menschliches, lebendiges Auge.
Blicken wir also in ägyptische Glasaugen.
Die entsprechen dem heutigen Anspruch moderner Glasaugen, die als Augenprothesen genutzt werden.
Die Augäpfel der alten Ägypter aber haben allen ihren Nachfolgern etwas voraus.
Denn die Ägypter konnten durch ihre Glasaugen sehen, während wir das heute natürlich nicht beherrschen.
Dem altägyptischen Glauben nach dienen diese Augen einem Verstorbenen als Sehhilfe.
Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Man wollte auch, wenn man im dunklen Grab liegt, immer nach draußen schauen können. Nur haben die Augen, die wir hier sehen, nicht die Form, dass sie in einen Körper, in einen menschlichen, lebenden Körper eingesetzt werden können.
Die ägyptischen Kunstaugen sind für Tote, für Sargkartonagen, für Seelen von Verstorbenen, die in Statuen wohnen.
Und deshalb kann man von diesen noch nicht von augenprothetischen Einlagen sprechen.
Niemand weiß, wann das erste Kunstauge einem lebenden Menschen eingesetzt wurde. Der erste, der Augenprothesen beschreibt, ist ein französischer Arzt.
Ambroise Paré.
Die Franzosen nennen ihn bis heute
Père de la Chirurgie.
Ein Mann, der in den Kriegen des 16. Jahrhunderts an vorderster Front mit dabei ist und offenbar eine Menge Kopf- und Augenwunden zu versorgen hat. Er erwähnt
Ecblepharie.
Vorlegeaugen, die mittels einer Halteklammer am Kopf ein fehlendes Auge verdecken. Ziemlich plump und nicht viel besser als eine Augenklappe. Aber auch
Hypoblepharie.
Einlegeaugen, die Vorläufer der modernen Kunstaugen, die in der Augenhöhle getragen werden.
Sie können entweder aus Glas oder Emaillemasse oder auch aus Gold oder Kupfer, welche mit Email überzogen sind, gefertigt werden.
Das ist noch Stand der Technik um 1830.
Die besten sind indes jene aus Emaillemasse und die aus Dukatengold mit Email bedeckt.
Im thüringischen Lauscha arbeiten zu dieser Zeit zahlreiche Glasbläser. Sie fertigen
Butzenglas,
Balsamfläschchen,
Pumpen und Becher,
Kaffee, Tee und Mokkagedecke.
Und Augen. Allerdings nicht für Menschen, sondern für Stofftiere und Puppen. In Lauscha arbeitet auch
der talentierte Glasbläser Ludwig Müller-Uri.
Auf seine schönen Puppenaugen wirft ein Würzburger Medikus namens Heinrich Adelmann auf einer Spielwarenmesse erstmals seine Blicke.
Professor Adelmann.
Und Professor Adelmann gewann ihn dafür, auch seine Kenntnisse über Glasaugen weiterzuentwickeln, dass sie auch als Augenprothesen nutzbar sind.
Der Professor gibt dem Glasbläser einige Augen aus Paris. Es sind die Augen, die Olivia Zorn in die Ausstellung des Ägyptischen Museums geholt hat.
Natürlich hat ein Glasauge, das in einen lebenden menschlichen Körper eingesetzt wird, noch einen ganz anderen Anspruch als ein Auge, das in einer Statue ist.
Oder in einem Schaukelpferd oder Teddybären. Das beginnt bereits mit der Form. Glasaugen für Menschen sind, auch wenn das bis heute viele glauben, keine Kugeln.
Es sind Schalen. Es sind einwandige Schalen, es sind doppelwandige Schalen.
Werner Hündgen ist der Vertreter einer winzig kleinen Berufsgruppe.
Geschäftsführer der Deutschen Okularistischen Gesellschaft.
Okularist, die aus dem Französischen stammende Berufsbezeichnung für Menschen, die Augenprothesen herstellen.
Wir reden hier über eine Berufssparte von circa 100 bis 150 aktiven Personen.
Müller-Uri ist sozusagen der Ur-Urgroßvater dieser bis heute tätigen Okularisten in Deutschland.
Kann man sagen, ja.
Es gibt zu Müller-Uris Zeiten viele Möglichkeiten, ein Auge zu verlieren. Kriege fordern stets auch Augäpfel, Arbeitsunfälle und natürlich Krankheiten, die dazu führen, dass das Auge entfernt werden muss.
Die heftigen Schmerzen, welche der operative Akt veranlasst, werden durch schnelles Verziehen desselben gesteuert.
Weitere Details aus dem Handbuch für Augenkunde aus dem Jahre 1830, als Betäubung noch Nebensache war, sollen Ihnen erspart bleiben. Wichtig jedoch ist folgende Beobachtung. Zurück bleibt in keinem Fall eine runde Höhle, sondern
die Orbita füllt sich zum Teil mit einer festen, rötlichen Fleischmasse.
In diese Resthöhle muss die Augenschale exakt eingepasst werden, sodass sie durch das Lid von außen gehalten wird.
Die Prothese ist ja auch nicht nur in dem Ausschnitt des Auges gefertigt, sondern sie geht ja weit in die Augenhöhle rein.
Das Kunstauge muss deshalb genau an den jeweiligen Patienten angepasst werden. 1832 geht der Glasbläser Müller-Uri
voller Tatendrang ans Werk.
Kann 3 Jahre später seine ersten Augen einem Patienten einsetzen und kommt so zu einer neuen Profession.
Älteste Anstalt für künstliche Augen. Gegründet 1835.
Probleme macht ihm noch die Gestaltung der Iris. Um möglichst echt zu wirken, muss sie der des gesunden Auges gleichen. Nur kein Auge gleicht dem anderen.
Das ist wie ein Fingerabdruck.
Erst experimentiert Müller-Uri mit sogenannten Schmelzfarben. Er imitiert
die mannigfaltigsten Nuancen der Regenbogenhaut.
Später wird er dazu übergehen, mit sogenannten
Zeichenstängeln
die Iris aus Glas zu formen.
Also es hat schon künstlerische Aspekte.
Doch Müller-Uri ist unzufrieden. Sein Glas wird von der Tränenflüssigkeit angegriffen. Seine Augen werden matt. Es ist die Zeit, in der sich Müller-Uri nach Paris aufmacht mit seinem Reisepass.
Bart.
Braun.
Kinn.
Länglich.
Augenfarbe?
Wie Sie wünschen.
Hat er natürlich nicht gesagt.
Braun
steht im Reisepass. In Paris angelangt, muss er jedoch feststellen, dass es wenig Sinn hat, bei den Franzosen in die Schule zu gehen.
Es war keine sehr erfolgreiche Reise für Müller-Uri. Er brachte von dort einige Augen mit, aber er dürfte nicht den Herstellungsprozess sehen.
Die französischen Augen entpuppen sich als ebenso wenig resistent gegen die Tränenflüssigkeit wie seine.
Die Ersatzaugen des Herrn Ludwig Müller in Lauscha sind denen der besten Pariser Fabrikanten gleichzusetzen,
schreibt ein Augenarzt der Zeit.
In mehreren Beziehungen sind sie ihnen sogar vorzuziehen.
Die Franzosen versuchen gar, ihn abzuwerben. Er aber kehrt zurück nach Lauscha und beginnt, seine Glasmischung zu verbessern.
Knochenasche
färbt seine ersten Augen weiß. Dieses sogenannte Beinglas raut zu schnell auf.
Eisstein.
Ein seltenes Mineral aus Grönland, auch
Kryolit
genannt. Es macht das Weiß beständiger und den Augenkörper resistenter gegen Tränen und Reibung. Es wird das Glas der Wahl. Und doch.
Eine Prothese, die hat eine durchschnittliche Tragedauer von 1 bis 1,5 Jahren.
Bis heute. Also ein andauernder Markt.
In der Regel reiste man über Land und fuhr zu den Kunden, ähnlich wie der Hufschmied es gemacht hat, und hatte einerseits einige Musteraugen, hatte allerdings auch das Rohmaterial dabei.
Augen nach Zeichnung, Muster oder Modell in jeder Größe und Farbe.
Die Augen können vor Ort angepasst werden.
Das Stück 9 Mark.
Die Leute, die versorgt werden müssen, sind natürlich meistens die Armen, sprich die im Krieg gedient haben, die sich doch fürs Vaterland haben aufopfern müssen.
Auch Arbeitsunfälle treffen selten Millionäre.
Die Augen waren durchaus bezahlbar, die konnte man sich leisten. Also das war nicht so, dass das ein Luxusgegenstand war.
Müller-Uri wird mit seinen Glasaugen deshalb auch kein reicher, aber ein hochgeehrter Mann. Sein Landesherr verleiht ihm den
Ernestinischen Hausorden in Silber und Gold.
Seine Augen werden auf 4 Weltausstellungen prämiert, so auch 1876 in Philadelphia.
Künstliche Augen waren vollkommen nur von Ludwig Müller-Uri aus Lauscha ausgestellt.
Die Franzosen schäumen vor Wut, erheben Plagiatsvorwürfe, klagen, aber verlieren. Im Alter von 77 Jahren stirbt der Urvater des deutschen Glasauges, nicht ohne sein Wissen an seine Nachfahren weitergegeben zu haben. Heute gibt es in Deutschland rund 30 Betriebe, die in seiner Tradition Glasaugen fertigen.
Zu 100% Handarbeit, ja.
Made in Germany.
Es gibt keine Okularisten außer in Deutschland. Ja, es ist ein Weltmonopol, ja.
In anderen Ländern werden vor allem Plastikaugen eingesetzt.
Nennen wir es Kunststoff.
Angeblich nicht so schön zu tragen.
Deswegen sagen auch viele, also eine Glasprothese wäre tatsächlich in Anführungszeichen der Mercedes unter den Prothesen.
Wie viele Menschen heute in Deutschland ein Glasauge tragen, weiß nicht einmal der Geschäftsführer der Deutschen Okularistischen Gesellschaft.
Also es werden schon in dem Bereich 100 bis 200.000 Personen sein.
Aber den meisten wird es niemand ansehen.
Wenn alles geschah, um den Beschauer zu täuschen, so muss besonders der Augenarzt sich vorsehen, dass er nicht getäuscht werde.
Warnt ein Augenarzt seine Kollegen schon zu Müller-Uris Zeiten. Wirklich sicher könne ein Glasauge nur dadurch erkannt werden,
dass, wenn eine Berührung heimlich, etwa mit einer Nadel geschieht, der Kranke dabei keine Empfindung äußert.
Also gut.
Nein, ich habe selber kein Glasauge. Nein.
Ja, ich habe noch beide.
Behauptet Olivia Zorn vom Ägyptischen Museum.
Nein.
Und wer hat die schönsten?
Tie, ja.
Eine bereits ältere ägyptische Dame.
Die Skulptur ist ungefähr 1350 vor Christus gemacht worden. Also 3350 Jahre.
Verführerisch, ihr Blick aus Glas mit Wachspaste.
Wenn man alleine ist, dann schaut man sich dann schon mal etwas länger in die Augen.
Und dann blinzelt Teje ihr zu.
Ja, gelegentlich, ja.
Im Zeitzeichen erinnerte Marco Rösseler an Ludwig Müller-Uri, der heute vor 200 Jahren geboren wurde. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.